United Bubbles, der Podcast. Hallo, ich bin Marie, ich bin Künstlerin und fange einen Podcast an, der sich damit beschäftigt, dass ich Profile beschreibe, künstlerisch auswerte und dann die Personen hinter den Profilen, also Behind the Scenes, treffe, um mich eines Besseren belehren zu lassen. Denn Profile laden natürlich dazu ein, sie zu beurteilen, die Personen hinter den Profilen einzuschätzen, in eine Schublade zu stecken. Und ich suche das Gespräch mit den Personen aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Ich habe das Gefühl, da steckt viel Potenzial im direkten Gespräch und ich möchte mich darin üben, mit Personen in Kontakt zu treten, um nicht so schnell zu urteilen. Und ich freue mich auf alle Begegnungen, auf die Überraschungen, auf die verschiedenen. Ich freue mich über das Thema KI und Algorithmus zu sprechen und das persönliche Erleben innerhalb unserer Gesellschaft, mich auszutauschen. Und ja, ich bin auch gespannt auf die Community, die uns dabei begleitet und auf die vielen Kettenreaktionen, die so ein Projekt dann immer löst. Ja, schaltet ein. Ich bin am Start.
Hallo Gustav, cool, dass du Zeit hast, im Podcast zu sprechen mit mir und über deine Perspektive zu sprechen. Wir verraten noch nicht so viel, aber wir sitzen jetzt hier gerade in Tauchritz im Büro und ja, ich weiß gar nicht so viel über dich, aber ich sag jetzt mal, was ich so aus deinem Instagram-Profil herauslesen kann über dich. Also der erste Beitrag ist von 2021. Das sind jetzt vor 4 Jahren. Da kann ich dich auf jeden Fall auch auf den Bildern erkennen. Ihr sitzt auf einem, es sind Schwarz-Weiß-Fotos, quadratisch. Du und eine junge Frau sitzen auf so
Hocker.
Naja, die sind schon sehr bequem. Ja. Da steht auch eine Weinflasche und ihr habt so Weingläser mit einer durchsichtigen Flüssigkeit in den Händen und schaut so ernst in die Kamera. So auf den Lippen ist so ein Lächeln, spielt sich aber ab, barfuß. Sportkleidung, also bequeme Sportkleidung. Und bei einem Bild sitzt ihr auf den Sesseln, würde ich sagen. Und auf den anderen Bildern liegt ihr auf den Sesseln und schaut, also die Köpfe sind umgedreht. Und da auf dem ersten Bild lacht ihr auch dolle. Und auf dem dritten Bild ist dann aber ein großer Dinosaurier drauf. Und der Ort, der auch markiert ist in dem Bild ist Tauchritz, Sachsen, Germany. Also die Person hier ist in Deutschland unterwegs. Europäischer Raum hätte ich jetzt auf jeden Fall auch geschätzt, aber ist auf jeden Fall in Deutschland. Dann gibt es noch ein Bild, auf einem Traktor sitzt die Person und lacht entzückt. Und es ist kein echter Traktor, merkt man auf den zweiten Blick, sondern ein Holztraktor mit aber echten Traktorreifen. Auch von 2021 mit einer Bildunterschrift, wie süß du lachst, mit Herzchen-Smileys. Da ist auf jeden Fall ein humorvolles Bild von der Person. Und dann gibt es noch 3 Bilder an einer Pole-Stange. Also da hat sich die Person fotografiert bei einer Gymnastik oder sportlichen Aktivität. Das erinnert mich auch an so Olympia-Kleidung, also wie so ein Body trägt die Person und hängt an kopfüber am Arm an so einer Pole-Dance-Stange. Working on some variations of old tricks. No hands, for example. auch von 2021. Dann gibt es noch ein Video von so einem Trick, wo ich auch die Person erkennen kann. Und dann das letzte Bild von 2022. Auch ein Trick an einer Stange. Das ist aber keine Pole Dance Stange, sondern wahrscheinlich einfach so an einem Strand. Die Person hängt da so wie eine Fahne waagerecht. Auch eine sportliche Übung. Das sind so Bilder aus 2 Jahren. Junger Mann, sportlich. Ich weiß nichts über, also scheint in Gesellschaft zu sein. Ah ja, genau, da gibt es noch so Markierungen von so Veranstaltungen. Tanzing Thüringen, nochmal am Berzdorfer See, Blaue Lagune, Fahrradausflug. Also Menschen mit Menschen im gleichen Alter ist die Person unterwegs. Irgendwie so sportlich, aber auch Musikcamp. Über den Beruf von der Person weiß ich nichts. Kann ich schwer einschätzen. Ich schätze aber schon irgendwie, dass da ein Bildungshintergrund da ist und die Person vielleicht ja, in so einem gutbürgerlichen Setting unterwegs ist. Unterschrift vom Profil ist: I like to explore the full range of human movement in sports. Sometimes on a pole, sometimes on my palms. Da beschreibt, also wird auch dir die Sportart so in den Vordergrund gerückt. Aber ich würde sagen, insgesamt, weil zeigt sich sozusagen der junge Mann, vielleicht zwischen 20 und 30 Jahre alt, auf jeden Fall eher eine Mischung aus so zurückhaltend und halt speziell auf so Hobbys im Fokus des Instagram-Auftritts. Auch würde ich jetzt sagen, dass da nicht so Ziele zu erkennen sind, dass die Person mit dem Instagram-Auftritt was irgendwie erreichen möchte, irgendeine spezielle Community. Also auf die Bubble, in der sich die Person aufhält, kann ich jetzt auch nicht extrem viel schließen, aber schon so eine in so einem deutschsprachigen Raum. Was macht es mit dir, wenn ich über deinen Auftritt hier spreche?
Spannende Zusammenfassung auf jeden Fall. Was macht das mit mir? Ich glaube, mein erster Gedanke war tatsächlich, wie anders würdest du über mich denken? Also, du hast es ja schon beschrieben, mein Instagram-Profil ist sehr, sehr kurz. Da sind 6 Bilder, alle aufgenommen innerhalb von einem knappen Jahr. Und an einer Location, an der ich erstaunlich wenig Zeit in meinem Leben verbracht habe. Also vielleicht zum Kontext, die meisten dieser Sachen sind ja nun in Sachsen, in Görlitz und Umgebung entstanden. Da habe ich bis jetzt in meinem ganzen Leben ein knappes Jahr gewohnt, nicht mal. Und trotzdem sind das 80% meines Profiles. Und ich glaube, das beschreibt auch die Sinnhaftigkeit des Profils ein bisschen. Und mein erster Gedanke war, glaube ich, so ein bisschen, ich bin auf LinkedIn aktiver als auf Instagram, wesentlich. Und hätte jetzt gerne natürlich auch so eine Auswertung vielleicht auch mal auf einem anderen Social-Media-Profil.
Ich meine, soll ich mal kurz gucken?
Also wenn du möchtest, ich meine, mich beschreibt natürlich das LinkedIn-Profil von einer ganz anderen Seite, von einer wesentlich weniger persönlichen Seite. Aber trotzdem, wenn du möchtest, guck gerne mal nach.
Mal gucken, wie schnell ich dich auch finde. Aha, Catcher. Das sage ich nicht.
Das ist okay, du darfst es auch sagen. Ich habe mir überlegt, das ist so out there.
Ja.
Das ist total in Ordnung.
Okay, also gegenüberstellen zu dem Profil auf Instagram finden wir hier Data Scientist with Focus on Artificial Intelligence and LLMs. Mit einem Profilbild, wo auf jeden Fall auch eine andere Ausstrahlung, würde ich sagen. Also vielleicht die Person trägt da auch ein schwarzes Shirt mit einem Nike-Zeichen auf der Brust und Lubuff. Aber auch auf jeden Fall sportlich. So, das kann man. Okay, jetzt aber, hier geht die Firmen Ketchum Germany, Neue Fische GmbH, School and Pool for Digital Talent. Jena, Thüringen, Deutschland, also ein ganz anderer Ort. Abschluss des Learn to Lead Führungskräfteseminars in Düsseldorf. Also sind dann mehrere Personen im Alter zwischen 20 und 30 auf dem Foto. Noch zwei Personen, zwei Männer, die vielleicht nochmal 15 bis 20 Jahre älter sind. Und sind, du bist da bei den jungen Leuten der einzige Mann und die anderen sind eher Frauen. 71 Likes, das heißt, da ist auf jeden Fall mehr los. Okay, da geht es jetzt auf jeden Fall einfach um berufliche Interessen auf LinkedIn wahrscheinlich. Und ich könnte auf dem Profil jetzt herausfinden, dass du in welchem Arbeitsumfeld du unterwegs bist. Hier gibt es ein Certificate of Participation in Recognition of the Participation at the Connectual Digital Masterclass von 2022. Okay, also das heißt, du bist dann seit 2 Jahren wahrscheinlich in diesem Bereich aktiv mit dieser speziellen Weiterbildung. Nur wer die Grundlagen versteht, kann die Stärken von KI voll ausschöpfen. Ein Playbook bestellen, also Werbung gemacht.
Werbung gemacht, korrekt.
Da habe ich jetzt auf jeden Fall, weiß ich noch mehr über deinen Hintergrund, beruflichen Interessenshintergrund. Und wahrscheinlich könnte ich jetzt aus diesem Informationen schon ableiten, dass du Studium hinter dir hast, was dich qualifiziert, in diesem wissenschaftlichen Forschungsbereich zu arbeiten. Und auch die Ortsfrage hat sich mehr Richtung Westen rübergerückt.
Ja.
Düsseldorf und
ja.
Jena und nicht Görlitz. Ja. Genau. Also, du teilst ganz bewusst Informationen auf verschiedenen Plattformen, weil du möchtest da auch verschiedene Kreise erreichen. Was würdest du sagen?
Also ich würde vor allem sagen, dass ich gar nicht so viel Interesse daran habe, so viel von meinem Leben zu teilen, gerade von meinem Privatleben. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass ich mir oft nicht sicher bin, was sich zu teilen lohnt. Ich glaube, das muss man auch immer irgendwie im Hinterkopf haben. Und ich tendiere nicht dazu, wie das vielleicht manch anderer macht, einfach alles zu teilen, weil ich schon auch ein sehr privater und eigener Mensch bin. Und ich glaube, das andere, das hat auch einfach mit meinem Job zu tun. Ich arbeite den lieben langen Tag mit sozialen Medien in verschiedenstem Kontext. Und ein bisschen ist mir auch meine Freizeit zu schade. Und dann mir sozusagen Gedanken darüber zu machen, was ich in meiner privaten Zeit dann vielleicht noch auf Social Media teilen möchte.
Würdest du sagen, auch dein Umfeld prägt deine Art, wie du Social Media in deinem Alltag benutzt? Also in deinem Freundeskreis oder auch Familie, ist es da, findet da auch der Austausch tatsächlich nicht über solche Plattformen statt?
Meine Freunde sind sehr, sehr viel auf Instagram und Co. Und ich bekomme auch sehr viel Input sozusagen über diese Plattform von meinen sozialen Kreisen. Aber ich muss sagen, nur weil ich diesen Input bekomme, heißt das ja nicht, dass ich sozusagen darin auch teilen muss, dass ich das sozusagen weiter fabrizieren möchte.
Und ist durch deinen Beruf, hat sich da noch mehr, also würdest du sagen, bevor du deinen Beruf angefangen hast, warst du da noch ungeshapter in deiner Herangehensweise? Ob du Lust hast, dich da darzustellen oder ob du eher nicht Lust hast, dich darzustellen?
Ich glaube, vor meinem Job war das schon mehr der Fall. Ich könnte dir nicht sagen, ob das mit dem Alter zu tun hat, dass ich zu dem Zeitpunkt wenn wir jetzt mal auf mein Instagram-Profil gucken, das ist 2021, 2022, da bin ich zum Beispiel gerade in eine neue Stadt gezogen, also da bin ich gerade nach Görlitz gezogen zum ersten Mal, hatte dementsprechend weniger soziale Kreise und mehr Zeit. Das ist natürlich auch ein Faktor gewesen. Und du siehst, das Commitment zu diesem Social-Media-Account war kurz hoch, 5 Bilder in kurzer Reihenfolge und dann gar nicht. Und auch diese Bilder sind ja eigentlich von den Sachen, von denen ich mir halt denke, es lohnt sich, sie zu teilen. Sportliche Aktivitäten.
Ja, da kann man ja auch sozusagen, es gibt ja ultra viele Nischen. Und ja, das ist, glaube ich, für manche auch das besonders Tolle an Social-Media-Kanälen, dass man in seiner Nische Gleichgesinnte findet und dadurch so einfache Connections entstehen, die, wenn man kein, also die ohne soziale Netzwerke, würde man einfach viel mehr mit dem direkten Umfeld konfrontiert sein und entweder hat man Glück und es ist zufällig jemand dabei, aber das Glück steigt natürlich, dass man Leute trifft.
Ja, definitiv.
Also hast du damals auch vor allem die Bilder hochgeladen von dir, zum Beispiel mit dieser Pole-Dance-Stange, weil du auch Leute gesucht hast, die dieses Interesse mit dir teilen?
Also in Görlitz kannte ich zu dem Zeitpunkt schon die Leute, die dieses Interesse mit mir teilen. Das heißt, das war es nicht. Aber vielmehr noch war es, mit den Leuten connected zu bleiben, die ich vorher über den Sport kennengelernt habe, an anderen Orten.
Hm.
Ich glaube, das war ein viel größeres Interesse, war ja zu sagen, das ist ein Sport, den ich gerne betreibe, in dem ich irgendwie einen Progress mache und diesen Progress dann mit den anderen Leuten zu teilen, bei denen ich gerade nicht mehr bin. Das war schon das Ansinnen daran, ja.
Das heißt, eigentlich können wir festhalten, dass die Bubble, in der wir uns aufhalten, auch unser Verhalten oder unser Nutzungsverhalten gegenüber solchen Plattformen schärft es. Also wenn wir in einer Bubble sind, wo alle auf Instagram sind, sind wir dazu geneigt, das auch natürlich mehr zu nutzen. Und bei dir hat sich das jetzt aber zum Beispiel durch dein Arbeitsumfeld eher Richtung LinkedIn verschoben.
Genau, definitiv. Und ich finde, du hast es schon sehr gut beschrieben, als du die Beschreibung von meinem ersten Post vorgelesen hast. Also ich habe ursprünglich angefangen, auf Instagram zu posten, nachdem ich diesen Account, den gibt es schon wesentlich länger, und ich hatte aber nie ein Interesse daran zu posten. Und irgendwann habe ich mich mit Freunden hier im Sommer getroffen und das waren sozusagen zwei parallele Sachen. Spontan haben wir uns entschieden, dieses Fotoshooting zu machen, aus dem die Bilder entstanden sind. Die
mit
du
den
beschrieben
Sesseln.
Hast, die, mit den Sesseln, die Schwarz-Weiß-Bilder. Und infolgedessen meinte meine beste Freundin zu mir, das könnte doch der erste, sozusagen mein erster Instagram-Post sein, nach so vielen Jahren, die ich eigentlich Instagram ja gar nicht verwendet habe.
Als Ghost sozusagen hast du es verwendet.
Nicht mal das. Also fairerweise, das war ein Profil und ein Account, den es gab, aber ich habe also bis vor kurzem auch die Instagram-App nicht auf meinem Handy gehabt.
Mhm. Also du hast nicht mal nur geguckt. Es gibt ja auch viele Leute, die so
nichts
hochgeladen
nicht
haben
das,
und
nein.
Gucken. Okay, das heißt, bei dir ist auch das Thema so Selbstdarstellung, Selbstinszenierung nicht wirklich ein großes Anliegen oder fotografierst du schon viel und archivierst es aber auf einem anderen Datenträger?
Ich fotografiere unglaublich wenig. Selbstdarstellung ist definitiv für mich ein Thema, aber halt eher auf LinkedIn und auch eher in diesem professionellen Raum. Also ich sehe keinen Grund darin, mich in meinem Privatleben selbst darzustellen. Denn es gibt nur zwei Varianten. Die Leute, die in meiner unmittelbaren Umgebung sind und mit denen ich mich umgebe und die wissen, wer ich bin, die wissen, was bei mir passiert. Und die Leute, mit denen ich mich nicht umgebe, und die wissen das halt nicht. Und das hat ja auch Gründe, weil, also gut, Zeit ist immer natürlich ein Grund, warum man sich nicht mit mehr Leuten umgibt. Aber dann gibt es für mich auch keinen Grund, irgendwie den Leuten ein Bild zu malen, was in meinem Leben passiert, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Und betreibst du immer noch diese Sportart oder so, weil ich meine so wie du dich damals fotografiert hast, dass man so eben so sportliche Aktivitäten oder Tricks eben zeigt, ist es immer noch für dich, also machst du Fotos, wenn du Sport machst? Und
nein.
Und probierst es festzuhalten?
Ich probiere nicht, es festzuhalten. Und ich glaube, einer der Gründe, warum ich das so selten mache, ist, ich mache immer mal Videos von mir, aber die sind fast nur dafür da, dass ich sie mir selber angucke, um Form zu korrigieren. Das liegt zum einen an meinem Perfektionismus, dass ein Trick muss für mich fast perfekt ausgeführt sein, bis ich sagen würde, der ist sozusagen Social Media reif. Und wahrscheinlich ist meine Erwartung da auch so hoch, dass ich selten irgendwas habe, was ich posten würde, fairerweise.
Mhm. Okay. Jetzt würde ich so ein bisschen den Shift wagen zu deinem, was du sozusagen, was ist deine Haltung gegenüber diesen Netzwerken, weil du ja eben auch in deinem beruflichen Kontext damit arbeitest. Also,
was ist meine Haltung? Also, aus meiner beruflichen Perspektive ist Social Media natürlich in erster Linie ein Werkzeug. Das, und insofern betrachte ich es, denke ich, bedeutend anders als die Leute, die es konsumieren tagtäglich.
Also du weißt, wie es sich angefühlt hat als Konsument davon.
Ja.
Aber mittlerweile bist du vor allem an diesem Tool interessiert, was das, also wie so ein Becken mit ganz vielen Fischen drin und du fischt eher da drin rum.
Kann man sehr schöne Beschreibung, ja. Also ich würde sagen, ich bin immer noch Konsument an gewissen Stellen, vielleicht weniger als andere Menschen. Ich bin auch, ich betrachte auch meinen Social-Media-Konsum sehr bewusst. Also ich habe, auch wenn ich die selten ausreize, zum Beispiel Begrenzungen an meinem Handy für jedes einzelne Social Network, das mir sagt, nach 30 Minuten zum Beispiel, hey, das ist genug. Nicht, dass ich das bräuchte, aber weil es mir so wichtig ist, weil ich sozusagen, ich kenne die ganzen Pitfalls, ich weiß, wie einfach es ist, eine Sucht ist ein sehr hartes Wort, aber in diesem Konsum sozusagen sich selbst zu verlieren.
Und ist es für dich, also sozusagen seit du in einem Unternehmen arbeitest, was durch Social Media auch so Daten herausliest, hast du das Gefühl, dass ist es eine Gleichgültigkeit oder hat sich in dir da auch irgendwie eine Form von, ja, hinterfragst du das manchmal, irgendeine Form von Entwicklung oder was hast du für Wünsche an die Entwicklung von solchen Netzwerken, die ja eben auch Kontakt ermöglichen,
ja,
aber die Leute das ja oft auch gar nicht nur nutzen, um aus ihrer Blase rauszukommen. Meistens bleiben sie ja doch sehr stark in ihrer Blase.
Also, verstehe mich auf jeden Fall nicht falsch. Ich sehe die Chancen in Social Media sehr. Ich würde sogar behaupten, dadurch, dass wir uns so viel damit beschäftigen, vielleicht auch nochmal mehr als bei anderen Menschen. Und
du siehst Chancen mehr in Social Media als in anderen Menschen?
Nee, als andere Menschen das vielleicht können, weil ich ich selber habe die Chance halt so viel so ganzheitlich auf Social Media zu gucken. Also du hast völlig richtig gesagt, wir schauen uns riesengroße Mengen an und daran sieht man natürlich auch, wie effizient Kommunikation sein kann. Und das ist es ja in erster Linie. Wir kommunizieren mit anderen Menschen und das macht meiner Meinung nach Social Media auch so spannend. Das ist zum ersten Mal.
Inwiefern würdest du sagen, kommunizieren wir mit anderen Menschen auf Social Media? Welche, was sind für dich die wichtigen Klicks oder Handlungen,
genau,
wir machen?
Da könnten wir jetzt also natürlich stundenlang drüber reden, aber was ich sehr, sehr spannend finde zum Beispiel, was ich glaube, wirklich eine Revolution ist, Leute posten Reels und das ist ein Medium, was dafür da ist, explorativ konsumiert zu werden. Das heißt, du schaust nicht explizit nach einer, du suchst dir nicht eine Person aus, du suchst dir nicht eine Bubble aus und schaust dir allen Content innerhalb dieser Blase an, sondern du hast einen Algorithmus, der dir empfiehlt, basierend auf deinen Präferenzen, was der Algorithmus denkt, du gerne schauen möchtest. Vergleich das dann damit, wie viele Sekunden du die Inhalte konsumierst und optimiert das immer weiter nach deinen Präferenzen. Das heißt, hast du es völlig beschrieben so. Das wird selten dazu führen, dass du außerhalb deiner Komfortzone geführt wirst, was diese Inhalte anbelangt. Und jetzt kann man sich aber ja trotzdem die Perspektive der Leute anschauen, die diese Reels machen. Die entwickeln also ein Format meistens von sich selbst, ein Meme, ein für sie eigene Sache, posten die, ohne zu wissen, wer sie am Ende erreicht, sondern mit sozusagen der Hoffnung, dass es die richtigen Leute erreicht. Und was heißt Hoffnung mittlerweile? Wir wissen, dass es funktioniert. Wir wissen, dass der Algorithmus das besser optimiert, als ein Mensch das jemals könnte. Das heißt, du weißt immer, dass dein Content auch dort ankommt, wo er ankommen soll, nämlich bei den Leuten, die ihn gerne konsumieren. Egal, ob es ist, um einen Hate-Kommentar zu schreiben oder ob es ist, um zu sagen, hier, das ist genau mein Ding, das möchte ich mir gerne angucken.
Und aber das birgt ja auch diese Risiken, dass eben Menschen immer mehr in ihren Blasen sich aufhalten und im schlimmsten Fall radikalisieren sozusagen.
Definitiv, ja.
Und dann haben wir halt so Gruppen, die so verschiedene Informationen auch erhalten, weil sie nur aus verschiedenen, also aus bestimmten Kanälen ihre Informationen bekommen wollen.
Ja.
Und zum Beispiel so öffentlich-rechtliches Fernsehen oder so blutet ja so ein bisschen aus, ist
ja
nicht mehr interessant, aber früher haben wir da alle unsere Informationen sozusagen herbekommen.
Ja.
Oder man, klar, man hat eine Zeitung abonniert, die ein bisschen mehr zu einem passt, aber im Endeffekt stand in den Zeitungen grob was Ähnliches drin. Und ja, das ist was, was ich beobachte, dass mir das schon Sorge bereitet, wenn wir so verschiedene Informationen konsumieren, die gar nichts mehr miteinander gemeinsam haben.
Ja.
Und behaupten aber, die einzige Wahrheit zu sein.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist diese Art von, ich würde das mal Informationspluralismus nennen, ist das eine gute Sache? Ich meine, am Ende hast du auch, wenn du die Zeit liest, irgendwo Leute, die das kuratieren, die sich das angucken und entscheiden, welche Themen jetzt relevant genug sind, um sozusagen diese Schwelle zu überschreiten von Aufmerksamkeit.
Voll, da ist viel mehr Gatekeeping sozusagen,
ja,
im Spiel.
Richtig.
Und das finde ich auch wunderschön, dass plötzlich einfach irgendwie, sagen wir mal, eine Mutti, die irgendwo auf dem Land wohnt, plötzlich kann sie,
ja,
sich als Comedian ausprobieren, während sie jetzt nie zum Beispiel eine Schauspielschule oder so besucht hat, um dann irgendwann mal in einem Theater oder so aufzutreten.
Genau.
Finde ich total toll, dass jeder sich ausprobieren kann, aber es gibt halt wie so keinen Richter mehr. Alles wird,
ja,
halt reingespült,
ja,
und kann halt durch Zufälle ja auch, manchmal ist man ja total überrascht, welche Dinge so durch die Decke gehen,
ja,
und welche Dinge total, obwohl sie vielleicht politisch gesehen voll relevant wären, gar nicht,
ja,
durchkommen.
Genau.
Obwohl es voll eine wichtige Sache ist für einen Staat oder keine Ahnung.
Ja. Und was wir natürlich dann auch sehen ist, mit diesem, also mit den traditionellen Medien, ist natürlich der Journalismus auch eine große Sache. Also die Recherchearbeit, die in einen Zeitungsartikel geht, ist natürlich ein Vielfaches von dem durchschnittlichen Social-Media-Post.
Mhm.
Gut, da ist ja vielleicht auch das, also Ziel ist ein anderes. Das ist ja nun ein Unterschied, ob du informieren oder entertainen möchtest. Das sehe ich auch. Aber trotzdem ist es ja so, heutzutage verfließen diese zwei Sachen immer mehr.
Ja, und auch die Erwartungshaltung von BürgerInnen an Journalismus wird niedriger angesetzt, oder?
Niedriger ist schwierig. Anders würde ich würde es erstmal als anders bezeichnen.
Mhm.
Denn letztendlich haben wir ja eigentlich eher die Grunderwartung und die Hoffnung, dass die Informationen, die uns gegeben werden, nicht mit Absicht falsch sind. Das ist ja die, also zumindest eine Grundhoffnung, mit der ich an Sachen rangehe, dass, wenn ich auf Social Media gehe, niemand mir mit Absicht Fehlinformationen präsentiert. Und dass die Leute, die das tun, eher die Outlier sind. Das sollten eher die Außenseiter sein. Ob das so ist, ist natürlich schwer zu sagen. Ich meine, wir haben keine Journalisten, wir haben keine Kuratoren in Social Media. Facebook hatte das, Facebook hat es explizit abgeschafft.
Mm.
Ob das nun gut ist oder schlecht, also meiner Meinung nach ist es eine schlechte Sache. Aber ich habe auch einfach sehr, sehr viel mit Fehlinformationen zu tun. Das ist bei uns ein großes Thema.
Mm. Also ihr probiert auch in deinem Arbeitsumfeld herauszusieben, wie viel ist eigentlich Fehlinformation,
ja,
absichtlich.
Ja, ja. Mhm. Absichtlich kann man nicht sagen. Über das Motiv von jemandem, der postet, kann man wenig sagen. Das ist manchmal sehr sichtlich. Also wenn man sich zum Beispiel Propagandamaschinen anguckt, der Chinesen, der Russen, die sind sehr, sehr aktiv in der, sage ich mal, systematischen Verbreitung von Fehlinformationen. Das passiert schon auch.
Das ist schon Absicht dann.
Das ist
ein
Absicht,
politisches,
ja,
Stilmittel.
Ja, richtig. Definitiv. Also es gibt Beispiele zum Beispiel von russischer Staatspropaganda, Kanäle oder auch Influencer übrigens, die das ins Deutsche übersetzen und dann sozusagen versuchen, diesen Propaganda-Apparat über Social Media in die Welt, also die westliche Welt klingt immer so amerikanisiert, aber das ist es letztendlich, zu verbreiten. Das ist schon sehr systematisch.
Aber wie gelingt dir das? Wie konntest du deinen Blick so schulen, dass du erkennst, also was ist deine Vorgehensweise, um, wenn du auf Posts guckst, irgendwie für dich Parameter zu setzen, das hört sich schlüssig an?
Mhm.
Also probierst du dann auch immer so rückzuverfolgen, wo wurde das vielleicht repostet oder markiert? Also wie gelingt dir das?
Das ist genau der Unterschied zum normalen Konsumenten.
Mhm.
Der normale Konsument kann das nicht. Ich könnte das auch nicht.
Der normale Konsument macht so, wie ich es probiert habe, vorhin darzustellen, da ist die Person
genau,
markiert,
richtig,
vielleicht
ja.
kommt sie da.
Ja.
Aha, aha, aha.
Ja, jetzt je nachdem, was man sich für Beispiele anguckt, gibt es natürlich, also Häufigkeit ist eine Sache, wenn oft die gleiche Fehlinformation verbreitet wird, und vielleicht auch nicht sozusagen ein Stichpunkt und dann eine Welle sozusagen ersichtlich ist, sondern du siehst wirklich, dass zu einem Zeitpunkt an vielen verschiedenen Stellen im Internet die gleiche Fehlinformation verbreitet wird. Kannst du davon ausgehen, dass es systematisch ist?
Mhm.
Und das ist auch eins der besten Mittel, um zum Beispiel zu sagen, hier ist tatsächlich Motiv im Spiel. Denn es gibt ja virale Informationen, die sich dann einmal verbreiten, ganz viele Leute auf einmal reden über das gleiche Thema und das ist offensichtlich eine Missinformation. Das ist natürlich entstanden.
Ist dann da auch immer Geld im Spiel? Weil
Nein.
Man kann sich ja auch über, dass man zum Beispiel etwas Geld zahlt und dann, also wenn man irgendwie 5 Euro zahlt, wird das so und so oft beworben. Wenn man 100 Euro zahlt, wird so und so oft beworben. Das
Ach
meinst
so.
Du nicht.
Das kann natürlich auch sein, nein, aber ich spreche viel eher über sowas wie, ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Also wenn du jetzt irgendeinen Stoff hast, von dem vielleicht angenommen wird, dass er krebserregend ist. Und das könnte tatsächlich ja ein chemischer Stoff sein, von dem wir nicht ganz sicher sind, ob er vielleicht Krebs erregt oder nicht. Das könnte aber auch irgendein Mittel sein, das schon lange erforscht ist und von dem wir schon lange wissen, dass es zum Beispiel nicht krebserregend ist und dass sich aber trotzdem diese Information weiter hält, weil sie immer weitergetragen wird. Also gerade in der wir versuchen uns gesund zu ernähren Bubble, gibt es immer mal solche Sachen, wo gesagt wird, ja, und diesen Stoff muss man unbedingt vermeiden, denn es könnte ja dazu führen, dass man Krebs bekommt. So, ja, könnte es, aber also die Wissenschaft sagt eigentlich eher nicht. Und das ist dann eine Information, wo ich sagen würde, das ist natürlich entstanden. Da ist keine Kampagne dahinter. Da steckt jetzt niemand Geld rein, um diese Information zu verbreiten. Es ist trotzdem eine Fehlinformation, aber es ist keine systematisch verbreitete. Und dann dem gegenüberzustellen ist zum Beispiel, vor kurzem haben die Amerikaner, das FBI zusammen in Kooperation mit ein paar anderen Unternehmen, ein riesengroßes chinesisches Botnetz entdeckt. Also das sind Kanäle, die durch Maschinen operiert werden und systematisch Fehlinformationen oder generell Informationen, Propaganda kann ja auch die Wahrheit sein durchaus, verbreitet überall im Netz mit dem Ziel, über irgendwelche Mengen von Publikationen das in irgendwelche Algorithmen einzuschleusen. Das wiederum ist systematisch, das ist politisch orientiert und das würde ich schon unterscheiden.
Und könnt ihr das, habt ihr sozusagen Tools, dass ihr das durch Zahlen zum Beispiel ablesen könnt?
Unsere Arbeit in diesen Bereichen ist ja viel kleiner. Wir arbeiten ja nun für einzelne Unternehmen oder einzelne Bereiche. Insofern würde ich sagen, wir sind nicht der Ansprechpartner, um solche Sachen zu machen. Aber es gibt da Tools für. Und wie gesagt, eins der einfach zu erfinden, also der zu findenden Tools ist einfach die Häufigkeit. Gibt es einen Zeitpunkt X, wo sehr, sehr viel Informationsdichte herrscht und den schaut man sich dann an. Schaut sich an, wer sind denn die Leute, die darüber reden? Sind das natürliche Personen, die vorher vielleicht auch über andere Sachen gepostet haben? vergleichbar sozusagen mit dem Conspiracy Nut, mit irgendjemandem, der sich in irgendwelchen Rabbit Holes im Internet bewegt und da auf was gestoßen ist und das dann verbreitet, das ist in Ordnung. Das ist ein Mensch, der hat vielleicht irgendwie eine falsche Informationsgrundlage, aber das ist ja seine Sache, das ist seine Information. Oder sind das 5000 Accounts, die vorher noch nie irgendwas gepostet haben und deren erster Post dann ein hochpolitischer ist, vielleicht auch ähnlich zu allen anderen Posts. Also eine andere Sache, die wir uns angucken können, ist die Sprache. Mhm. Ist das eine natürlich entstandene Sprache oder ist das irgendwas, was klingt wie ChatGPT hat es gerade produziert und ich habe 500 Mal Copy-Paste gedrückt. Also das kann man schon gut identifizieren unter Umständen.
Aber also so dein Arbeitsalltag ist tatsächlich ja ständig im also du bist durch deinen Arbeitsalltag ständig im Austausch mit diesen Realitäten immer sieben.
Ja.
Alles durch sieben.
Ja.
Und hast du dann vor allem mit Zahlen zu tun oder liest du auch wirklich viel über, also bist du wirklich viel in diesen Profilen unterwegs?
Ich bin wenig in diesen Profilen unterwegs.
Die Benutzungsoberfläche ist eine ganz andere.
Die Benutzungsoberfläche ist in 90% der Fällen eine ganz andere. Aber das liegt vor allem daran, dass ich mich eher um die Zahlen kümmere. Wir haben durchaus Leute in unseren Teams, die Profile lesen. Die sich Profile angucken und versuchen da Sachen rauszulesen, insofern man das kann. Und das kann übrigens teilweise ganz ähnlich, wie du das vorhin gemacht hast, kann das auch einfach eine Beschreibung von einem Profil sein. Sich alle Inhalte anzugucken und dann zu sagen, ah ja, okay, das ist diese und diese Art von Mensch. Und da reden wir nicht immer über irgendwelche Verschwörungstheorien oder solche Sachen, sondern das können auch ganz, ganz simple Missinformationen sein. Also zum Beispiel könnten uns hat zum Beispiel ein Automobilunternehmen angesprochen und hat gefragt, ob wir denn mal gucken können, was so für Informationen über ein neues Automodell herrschen. Und da sind halt Informationen dabei, die sind falsch. Zum Beispiel sowas wie die Motorleistung oder so. Da hat vielleicht ein Magazin mal irgendwann eine Information gepostet, die war verkehrt. Das war jetzt nicht weiter schlimm, aber vielleicht eine Kleinigkeit. Und das wird dann in irgendwelchen Social-Media-Kreisen verbreitet. Und wir sehen das dann und gehen vielleicht zu dem Unternehmen zurück und sagen, hey, darüber müsst ihr vielleicht mal kommunizieren, weißt du, so das ist eher der sinnbildliche Job und das ist dann eher der Grund, warum wir uns Profile angucken.
Und da geht es ja nie um eine Einzelperson, sondern immer um eine große Zielgruppe.
In den meisten Fällen ja, selten geht es um Einzelpersonen. Und wenn es um Einzelpersonen geht, dann geht es eher darum, dass
einflussreiche
das Influencer, richtig, das sind Leute mit Reichweite, das sind Leute entweder mit Reichweite in Social Media, es können aber auch durchaus Leute sein, die Reichweite außerhalb von Social Media haben und wo wir uns einfach nur das Profil angucken, weil es ein Teil ihrer Identität, ihres Seins ist.
Aber wenn du, in gewisser Weise bist du ja irgendwie auch eine einflussreiche Person, weil du irgendwie jetzt zum Beispiel in so einem Unternehmen bist, aber dein Interesse, dass du irgendeiner Zielgruppe angehören könntest, ist ja sehr klein. Also du willst ja auch bewusst nicht unbedingt jetzt zum Beispiel ein Influencer für deine Thematik sein, obwohl du es vielleicht könntest, wenn du dich richtig darstellen würdest, könntest du wahrscheinlich auch mit irgendeinem Wissen, was du hast, influenzen, oder?
Ich weiß sehr viel darüber, wie Algorithmen funktionieren, das stimmt. Die Frage ist, nur weil ich das weiß, könnte ich dieses Wissen tatsächlich gebrauchen, missbrauchen, wie auch immer man es nennen möchte, um Influencer zu werden. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Leute, die Influencer werden, da gibt es, glaube ich, zwei Gruppen. Da gibt es einmal die Leute, die Glück hatten. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die größere Gruppe, die das nicht mit System machen, nicht sagen, oh ja, ich muss jetzt dreimal am Tag posten und die optimale Postzeit ist dann und dann. Das hat sich eigentlich fast immer als falsch erwiesen, wenn es solche Arten von Systemen gab. Sondern oft war es, die Leute haben eine gewisse Bekanntheit, also wir reden über ein paar tausend, so meistens bis 10.000 Leute, die mit irgendwelchen Social-Media-Inhalten interagieren. Und die finden dann sozusagen das Goldstück oder die finden die Nadel im Heuhaufen, haben ein oder zwei virale Posts und werden dadurch bekannt und diese Bekanntheit bleibt dann, einfach weil sozusagen die Leute, die ihnen folgen, haben eine Menge erreicht, sodass es sich sozusagen daraus weiterbildet und die Leute werden dann Influencer, das ist die Variante 1 und die Variante 2 sind Influencer, die irgendeine Art von Service bieten, Mehrwert. Das sind zum Beispiel die Leute, die Produkte testen. Das sind die Leute, die in irgendeiner Nische sehr, sehr bekannt geworden sind, weil sie sehr gut sind in dem, Fußballer zum Beispiel, und die dadurch dann Influencer werden. Beides existiert. Das erste ist so ein bisschen für mich der traditionelle Influencer und das zweite ist jemand, der sozusagen Influencer in seiner Sekundärrolle ist.
Und sind das für dich Personen, die dich so inspirieren als Teil von dieser Social-Media-Revolution auch? Also wenn jetzt du irgendwie ein Geschwisterkind hättest oder Kinder, whatever, oder eine Partnerperson und die Person sagt, ich möchte Influencer werden, würdest du sagen so, hey, übelst zur richtigen Zeit jetzt am richtigen Ort, ich wünsche dir viel Glück sozusagen, oder würdest du sagen, ach komm, das ist schon ein heftiges Feld?
Ich will Influencer werden. Das, ich glaube, das würde ich sehr stark kritisieren.
Weil es gibt ja, glaube ich, heutzutage viele Schülerinnen und Schüler, die, wo sich dieses Berufsbild einfach so rausploppt und so.
Ja,
perfekt. Ja. Ich muss nie richtig
arbeiten. Naja, weiß ich nicht. Wer vor 20 Jahren Kind war, wollte vielleicht Rockstar werden. Wer vor 30 Jahren Kind war, wollte Astronaut werden. Wer heute Kind ist, möchte vielleicht Influencer werden. Verstehe ich. Aber
die Chance ist höher, Influencer zu werden, oder? Als Popstar.
Als Popstar sind. Ja, also insofern würde ich zustimmen, dass ich denke, ja, es gibt mehr Influencer als Popstars. Das stimmt. Aber bei mir herrscht so ein bisschen die Frage, wenn mir jemand sagt, ich möchte Influencer werden, dann würde ich, glaube ich, zuerst fragen, wofür? Was möchtest du gerne influencen? Mhm. Und ich glaube, ich würde meine Wertung dieses Traums daran festmachen, was die Person antwortet. Wir hatten, da habe ich eine schöne Anekdote, wir haben vor kurzem für eine Gala oder so, haben wir Influencer im landwirtschaftlichen Bereich gesucht in Deutschland. Und diese Menge ist relativ klein, da gibt es nicht so viele, also relativ klein, da reden wir über, ich glaube, so über 15.000 Follower, über mehrere hundert eher als mehrere tausend. Und das heißt, das ist ein sehr übersichtliches Feld. Und diese Leute, wenn man die aber fragt, also jeden von diesen Influencern fragen würde, was denkst du, sind die anderen Influencer in deinem Bereich? Die würden nur ganz, ganz wenige Namen nennen, denn die sehen sich alle als Spezialisten für einen ganz, ganz kleinen Bereich. Weißt du, da gibt es den Influencer für was ist, Baumaschinen, da gibt es einen Influencer für, was weiß ich, Pferdehöfe. Weißt du, weil die Leute, die differenzieren sich da nicht, die würden niemals sagen, ja, wir sind alle die Landwirtschaftsinfluencer, sondern die würden sagen, ich bin Influencer für diese eine spezifische Sache. Und ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Ich finde es viel besser, eine tolle Nische zu haben, wo du kennst deinen Markt, du kennst die Leute, mit denen du kommunizieren möchtest, du weißt, was die für Inhalte kennen, was die für Inhalte sehen wollen und fängst von dort an, ein Following aufzubauen. Das finde ich cool. Und da habe ich sehr viel Respekt für. Das ist eine krasse Sache, weil die Leute ihren Markt gut kennen.
Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Hingabe und natürlich, man muss auch ein paar so, also so ein Interesse haben an so eben viel kommunizieren und auch so dranbleiben, ständig
du musst
so
kreativ
entertainen.
Sein, richtig, genau. Du musst verstehen, was jetzt ein guter Post ist, was vielleicht nicht so ein guter Post ist.
Ja, auf jeden Fall sich auch mit eben so diesem Social Media Wirtschaft, also muss sich dem so hingeben und man kann nicht sagen, ach, ich mache das aber total auf meine eigene Art und Weise. Ja. Also es gibt halt ein System, das man sich unterordnen muss, ob man es sympathisch findet oder nicht. Was ich noch dich fragen wollte, also in Bezug jetzt auf deine Bubble, was würdest du sagen, in was für einer Bubble hältst du dich auf?
In was für einer Bubble halte ich mich auf aus Social Media? Was konsumiere ich für Inhalte?
Nicht
oder?
Nur Social Media, eigentlich auch in deinem, also in was für einem Umfeld befindest du dich, wenn du das jetzt so, also was du halt teilen willst?
Ja.
Aber
mein Privatleben bestimmt sich sehr, sehr stark durch meinen Sport. Das ist einfach so ein großer Teil auch von meinem Alltag, dass das auch alles andere mitbestimmt. Das bedeutet, das bestimmt meine Social-Media-Konsum, das bestimmt die sozialen Menschen, mit denen ich Zeit verbringe.
Das sind dann Sportler.
Das sind andere Sportler. Und andere Sportler kann natürlich auch bedeuten, das sind Leute, die mit denen ich sehr, sehr viel gemeinsam habe und den Sport. Das können aber auch Leute sein, mit denen habe ich gar nichts gemeinsam, außer dem Sport. Und das ist beides ja irgendwie meine Bubble, beides mit Leuten, mit denen ich viel Zeit verbringe. Manchmal ja auch nur zweckbedingt. Und dann das, die andere Bubble, in der ich lebe, mein Job nimmt sehr, sehr viel von meinem Leben ein. Klar, das sind 8 Stunden am Tag, aber ich bin auch jemand, ich habe ja eine Passion für das, was ich mache. Ich mache das sehr, sehr gerne. Das heißt, ich informiere mich auch viel über die Sachen. Das heißt, dieser technische Aspekt, dieses, wir schauen uns Social Media von einer wirtschaftlich-technischen Perspektive an, das ist auch irgendwo meine Bubble. Und da, ich kenne auch die Leute. Ich weiß zum Beispiel, in diesem technischen Bereich, wem kann man glauben? Was sind die Quellen sozusagen, denen ich vertrauen würde, wenn dort Informationen publiziert werden? Solche Sachen.
Und wenn du jetzt zum Beispiel in eine neue Stadt ziehst, dann würde ich jetzt vermuten, würdest du erstmal dir ein Sportstudio suchen und dann dort zum Beispiel Leute kennenlernen, oder du würdest irgendwie vielleicht auf Social Media oder bei LinkedIn gucken, ach, ich bin jetzt in der und der Umgebung, was sind hier für Leute unterwegs, die vielleicht sich mit einem ähnlichen Thema auseinandersetzen, kann man so sagen?
Genau richtig.
Wohingegen bei anderen Menschen ist vielleicht dann eher, dass sie eine Kirchengemeinde aufsuchen, weil sie dann irgendwie einen Glaube miteinander verbindet.
Ja, ich würde schon sagen, also mein Glaube, die Muskelkirche, nein, in Jena zum Beispiel war es so, in Jena wurde ein Stammtisch für KI gegründet, wo sich Leute, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, Experten aus dem Bereich treffen, einmal im Monat, einmal alle 2 Monate und über diese Themen sprechen. Also werden meistens 1, 2, 3, 4 Vorträge gehalten und dann werden Themen in diesem Bereich diskutiert. Und ich muss sagen, das ist ein Punkt, wo ich zum Beispiel intellektuell total schnell Anschluss gefunden habe und würde auch sagen, genau das ist eigentlich dann meine Bubble. Und ich denke, dass nicht alle Leute so ein klar konstruiertes, also Konstrukt haben von dem, mit welchen Leuten sie sich umgeben. Aber bei mir ist es glücklicherweise der Fall. Ich meine, man findet so schnell Anschluss. Das ist schon immer wahr.
Würdest du sagen, das hast du aber auch schon immer so mitgebracht, dass du schnell Anschluss findest als Mensch?
Ja, ich bin ein sozialer Mensch, ich rede gerne mit Menschen, ich störe mich nicht daran, auch Leute anzusprechen, wenn ich denke, sie haben irgendwie, also wir teilen eine Gemeinsamkeit, irgendwas ist interessant, insofern würde ich sagen, ja.
Mhm. Und in deinem, ich lass dich mal trinken kurz.
Stell ruhig Fragen.
Und die Menschen, die in deinem Beruf mitarbeiten, hast du das Gefühl, die nutzen auch alle Social Media in einem ähnlichen Rahmen, wie du es tust? Oder sind da zum Beispiel auch, arbeiten bei euch auch Leute, die sich total viel selbst darstellen?
Ja, also immer wenn man in so einem Bereich, also in dem Social-Media-Bereich arbeitet, gibt es, glaube ich, 2 Stereotypen von Menschen. Es gibt die absoluten Selbstdarsteller, das sind meistens die Experten, die Content-Experten, also die Kreativen, die sehr, sehr viel sich darstellen. Also ich habe...
Obwohl sie eine gleiche Ausbildung sozusagen haben wie du.
Der Hintergrund ist meistens ein sozialer, das ist bei fast allen so. Es gibt auch ja diesen sozialen Bereich eher im kreativen Rahmen und den sozialen Bereich eher im Forschungsrahmen, wie ich das sozusagen, wie mein Hintergrund ist. Und ich denke, da entstehen sehr, sehr unterschiedliche Menschen raus. Also wir haben durchaus auch Leute, die sind selber Influencer und arbeiten in dem Bereich und kennen sich natürlich mit dem Influencer-Sein zum Beispiel viel besser aus, als ich das tue.
Und habt ihr dann Konfliktgespräche teilweise im Betrieb, weil eben manche das total für sich als Tool auch wahrscheinlich um Geld zu verdienen oder eben um sich zu um sich selbst zu repräsentieren und andere, die wiederum sagen, würde ich ja nie machen, finde ich irgendwie... Habe ich meine Gründe, warum ich das irgendwie auch anzweifle, warum das irgendwie gut ist? Gibt es da manchmal Konflikte?
Also ich würde sagen, zum einen erstmal leben und leben lassen. Und auf der anderen Seite, es gibt erstaunlich wenig Konflikte oder weniger, als man erwarten würde vielleicht, denn über die Key-Punkte sind wir uns alle einig. Wir sind uns alle einig, dass das Worst-Case-Szenario ist das, wo die Leute nichts anderes mehr machen, nicht mehr rausgehen, nicht mehr vors Haus gehen, nicht mehr sich privat, in Persona treffen, sondern nur noch in Social Media unterwegs sind. Also diese Risiken von Social Media, die sind auch allen bekannt. Auch die Bubble-Thematik ist allen bekannt. Und das andere ist dann so ein bisschen, auch die Leute, die Influencer sind, sind sich heutzutage sehr bewusst, dass es ein wirtschaftliches Mittel ist. Also da möchte ich allen direkt die Illusion nehmen. Es gibt nicht mehr dieses Bild von den Leuten, die sozusagen die in ihrem Kämmerchen sitzen und denken, ich mache das Social Media und ich mache das nur für mich, weil weil ich mich so toll selbst darstellen möchte, sondern die Leute ziehen da alle Geld raus. Und die meisten Leute, die Influencer sind und das auch professionell betreiben, machen es, denke ich, vor allem fürs Geld in erster Linie.
Mhm. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch einen sehr spannenden Teil daran, dass die Erfahrung mit so Werbung, ich meine, wir werden ja ständig beworben, irgendwie auf Straßenschildern werden, also ja, also Plakate irgendwie an der Straße oder irgendwie im Supermarkt, im Fernsehen, also so, ich bin damit natürlich ja auch total aufgewachsen, dass an verschiedenen Orten irgendwie Werbung gezeigt wird und jetzt, und am Anfang weiß ich noch, als ich mich das erste Mal bei Instagram angemeldet habe, in den ersten Jahren ist, glaube ich, gab es noch keine Werbung und jetzt ist es ja ganz doll, ja, dass eben Privatpersonen sich dazu entscheiden, Werbung zu machen und irgendwann habe ich das gecheckt, ach krass, sie kriegen Geld dafür, dass sie jetzt diesen Drink hier in die Kamera halten. Und dann, das war für mich, glaube ich, schon, da erinnere ich mich noch dran, dass ich das extrem eigenartig fand. Und jetzt, wenn man so durch seinen Feed scrollt, wird ja ganz viel Werbung geschalten, die auch so personalisiert ist.
Ja.
Und ich würde es gerne auch mal mit dir ausprobieren, wenn wir unsere Werbung anschauen.
Klar, gerne.
Wie verschieden, also was für eine verschiedene Zielgruppe wir sind. Ich habe jetzt natürlich auch hier diesen einmal durchatmen. Hast du das auch?
Nein. Einmal tief. Vorm Gebrauch.
Da wird
sozusagen
halt gesagt, wie oft man, ich war zum Beispiel in den letzten 24 Stunden dreimal.
Ah nein, das ist spannend, das habe ich noch nie. Ist das über Instagram selber?
Nein, das ist eine extra App, die sozusagen das
zwischenschaltet. Nein, sowas habe ich nicht.
Dann können Sie jetzt, ich hoffe, ich erkenne es immer, was Werbung ist und was nicht. Aber eigentlich müsste man es erkennen. Okay, aha, das erste Sport, also, junge Männer im Sportstudio, Gold's Gym, Chapel Hill. Whatever. Und Ahead Nutrition, Fruchtgummi-Fans, aufgepasst, Low-Sugar-Gummis.
Ja, Low-Sugar-Gummis bin ich großer Fan von, aber würde ich, glaube ich, nicht im Internet kaufen.
Passt auf jeden Fall zu dem, was du vorhin schon geteasert hast über deine Werbung.
Ja.
Und was kommt bei mir?
Lustigerweise, also ich habe gefühlt irgendwie länger gescrollt als ich das bei mir hätte machen müssen, sehe ich gerade Werbung für ein Fitnesscenter.
Ach was.
Ja, lustig. Davor, bis jetzt war es Mode.
Aha.
Ich würde sagen, Biomode eher als traditionelles Fast Fashion.
Mhm. Bei dir kommt jetzt noch ein Großraumbüro, also ein Werbung für Home Office im Office. Mute Labs. Hol dir Ruhe ins Büro.
Ich kann dir sogar sagen, ich habe die Werbung oft genug bekommen, um dir sagen zu können, was es ist. Da geht es um Isolation sozusagen, wenn du im Homeoffice sitzt, dass du isolierte Wände hast, sodass du deine Ruhe sozusagen hast. Das ist die Werbung. Oh, jetzt hier Primark.
Ah, wow.
Die Feinde.
Rich Overstock. Was könnte. Ah, so Multitools sind das.
Ja, noch nie gesehen. Ja, spannend. Mhm.
Nicht so leicht gleich zu erkunden, worum es sich handelt. Schlechte Werbung.
Apothekenratgeber. Hashimoto und Co. Endokrinologen testen 5 beliebige Schilddrüsenmittel.
Ich krieg ständig, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich habe aber keine Ahnung, warum Instagram das weiß.
Ja.
Und ich krieg ständig Werbung.
Wir können darüber gleich mal reden.
Dass ich anscheinend irgendwelche Sondermittel noch kaufen sollte. Iron Brothers Germany. Aus Mini wird Maxi mit echten Zimt-Crunchies. Auch Protein.
Bei denen habe ich gerade bestellt.
Aha.
Also.
Temu-Werbung. Hosen. Schicke Hosen. Das ist wirklich sehr viel Werbung bei dir. Auch wieder Kraft, also Handel, Power mit Jet.
Ich muss sagen, ich habe mir, glaube ich, noch nie den Feed einer anderen Person angeguckt, den Social Media Feed. Das ist das erste Mal. Und das heißt, ich hatte nie einen Vergleich. Aber es ist wirklich merklich, wie viel mehr Werbung ich bekomme. Und meine Theorie dazu ist, dass ich viel weniger Leuten folge und dementsprechend auch viel weniger Social Media Nutzung habe und auch weniger vorgeschlagene Beiträge natürlich, denke ich.
Aber ich denke, bei 200 Personen müsstest du eigentlich schon genug Content bekommen, als dass du, also du kriegst wirklich gefühlt nur Werbung. Mhm. Schon wieder Temu, MDR, ein Mecklenburg-Werbespot, dann Hunde, kleine Hunde fressen. Ah ja, also Hundefutter-Werbung. Ja, eigenartig, es ist wirklich nur Werbung.
Ja, in spannend.
Aber ich frage mich auch, ob diese Apps damit sich eigentlich kein Schnäppchen schlagen, weil ich denke mir, irgendwann werden die Leute doch aussteigen, weil das nicht so interessant ist, sich Werbung
nicht
schauen. Okay. Nee. Ja. Weil ich mich da schon ein bisschen frage, was wird es noch für eine Entwicklung nehmen?
Google hat ja ein riesengroßes Monopol auf unsere Informationen, was solche Sachen anbelangt. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber da kannst dir bei Google in deinem Google-Profil anzeigen lassen, welche Tags, Werbetags vergeben wurden. Also bei jeder Anzeige, die du im Browser zumindest siehst, gibt es ein kleines Informations-I, worauf du klicken kannst und wo dir gezeigt wird, sozusagen aus welchem Grund diese Werbeanzeige an dich ausgespielt wird.
Hm.
Und da dranhängend ist sozusagen dein Google-Werbeprofil, was einsehbar ist, zumindest in Maßen, und wo du auch selbst entscheiden kannst übrigens, wie du wahrgenommen werden möchtest von Google. Also da kannst du tatsächlich sowas wie, was ich bei mir steht, zum Beispiel das Alter, und bei mir steht, dass ich ein Mann bin, und bei mir stehen 20 Interessen. Und ich könnte da jetzt 3 Interessen entfernen und dafür 3 neue hinzufügen und würde dann neue Werbeanzeigen bekommen, basierend auf diesen Interessen. Und Instagram und Co. verwendet ganz ähnliche Systeme sozusagen, die bestimmte Tags vergeben für jeden von uns. Und ich bin kein so großer Experte, aber es gibt bei uns im Team durchaus Leute, die auch solche Anzeigen schalten und sich sehr viele Gedanken darüber machen, welche Anzeige an welche Tags, an welche geografischen oder persönlichen sozusagen Marker ausgeschickt werden. Finde ich auch eine sehr spannende Sache, die genau das bestimmt, welche Werbung wir am Ende sehen.
Würdest du, sorry, das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, also ich kann es mir vorstellen, und es ist mir auch, also ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber ich habe es vermutet, dass es ungefähr so funktioniert, weil wenn man sich zum Beispiel mit einem neuen Google-Account anmeldet, bekommt man ja eine ganz andere Oberfläche, und ich habe das vor kurzem mal gemacht und ich fand es schockierend, was mir für Videos angezeigt wurden. Also gerade,
ach ja,
also so einfach so richtig extreme Gesprächsformate, wo ich natürlich dadurch auch besser verstanden habe, warum sich manche Menschen auch so, woher sie ihre Informationen ziehen oder was da für eine kritische Haltung irgendwie einem Staat gegenüber oder so, woher sowas herkommt. Deswegen wäre meine nächste Frage an dich. Wünschst du dir, dass der Gesetzgeber sozusagen danach justiert, was Gesetze in Bezug auf Internet, zum Beispiel jetzt, wenn die EU oder so sich auf irgendwas einigen würde, was sozusagen solche Unternehmen, wo sich Unternehmen mehr an Regeln halten müssen? Würdest du sowas befürworten oder eher sagen, nee, lass die mal machen?
Ich glaube, zum einen ist es schon gut, dass das Internet so ein freier Raum ist und dass es auch den Leuten erlaubt, ihr eigenes Ding zu machen. Und ich finde, das sollte nicht eingeschränkt werden. Aber eine der besten Neuerungen in den letzten Jahren war definitiv, dass zum Beispiel soziale Medien anzeigen müssen, was eine Werbung ist. Also dass auch bei Instagram mittlerweile bei jedem Post dazu steht, das ist eine Kooperation mit, ich werde hier gesponsert von etc. Das finde ich total gut. Und Regeln so einer Art, also wo nicht eingeschränkt wird, was die Leute produzieren, sondern wo eingeschränkt wird, wie Unternehmen oder die Kommerzialisierung darauf zugreifen kann. Das würde ich eine gute Sache finden.
Und in Bezug jetzt auf politische Parteien, weil mir das natürlich jetzt während der Bundestagswahl auch aufgefallen ist, dass ich natürlich für bestimmte Parteien extrem viel Werbung bekommen habe, von anderen Parteien überhaupt keine Werbung. Und dass es da halt so eine Vermischung gibt, dass Parteien dann wie Unternehmen natürlich Werbung schalten und auch ihre potenzielle Wählerschaft irgendwie erreichen können. Und da ja irgendwie jetzt auch so Vorwürfe gibt, dass manche Parteien da viel mehr Geld reingesteckt haben.
Ja, definitiv.
Was denkst du da über die Entwicklung?
Also der Idealist in mir würde sagen, ich würde es gut finden, wenn keine Partei das dürfte. Wenn es ganz klare und sehr abgegrenzte Formate für Werbung von politischen Parteien nur geben könnte. Der Realist in mir sagt, das ist unwahrscheinlich, dass wir jemals dahin kommen, dass so eine Sache fair ist. Denn fair ist ja sehr, sehr relativ. Ich meine, bedeutet das, dass eine sehr, sehr kleine Partei, eine Nischenpartei, die, was weiß ich, niemals zum Beispiel die 5% erreicht, was bedeutet das für die? Ist ein fairer Wettbewerb an der Stelle, die genau auf das gleiche Podest zu stellen wie, was ist nicht, die Top 3 Parteien? Oder was ist denn an der Stelle Fairness? Oder auch politische Fairness? Und ich wüsste das nicht zu beantworten. Ich weiß, dass auch viele andere schlaue Köpfe, wesentlich schlauere Menschen als ich, das nicht beantworten könnten. Insofern denke ich mir, wer sind die politischen Macher, die dann am Ende über sowas entscheiden sollen und dann eine richtige Entscheidung treffen?
Aber so die Entwicklung in den USA, wo sozusagen ein Unternehmer sich irgendwie möglicherweise auch in so Politik so ein bisschen eingekauft hat und dadurch so einflussreich wurde. Und also das ist ja schon ein bisschen so, oder? Dass die Person definitiv sich ganz viele Algorithmen schalten könnte, dass sie nur noch angezeigt wird, gar niemand anderen mehr geben kann, weil
es
so
gab ja diese riesengroße Kontroverse. Ich glaube, das war die vorletzte, ich glaube, das war Obama gegen Trump. War das Obama?
Nee, es war nicht Obama gegen Trump. Ich glaube, es war, wie hieß denn?
Kann da gab, genau, also da gab es ja eine riesengroße Kontroverse darum, sozusagen, wie die Schaltung von politischen Parteien auf Social Media ist. Ich glaube, es war in dem Fall, war es explizit für Facebook. Es muss wesentlich früher gewesen sein, jetzt, wo ich auch mal länger drüber nachdenke. Aber egal. Das beschreibt sehr, sehr gut, was die Problematik ist. Dass wir haben keinen Einblick in diese Algorithmen. Die Unternehmen haben das schon, aber für die ist das natürlich auch irgendwie das zentrale Geheimnis, das sie hüten. Facebook und Co., Instagram und so weiter, also generell Meta, aber auch Google machen ja sozusagen ein Riesending darum, dass das eigentlich ihre Geschäftsidee ist. Und ich glaube, selbst für sie ist es an vielen Stellen schwer nachvollziehbar, was das in der Politik für einen Einfluss hat. Wir wissen, dass der Einfluss unglaublich groß ist, aber wir können natürlich nicht immer sagen, was vielleicht irgendwie viral geht, was zu einer Explosion führt, was irgendwie politische Meinungsbildung ist. Und jetzt ist die Frage, überlassen wir das den Parteien? Sagen wir allen Parteien, die dürfen das gar nicht? Dürfen es dann Kandidaten auch nicht? Wo würden wir die Grenze ziehen? Wo würden wir sagen, zum Beispiel, wenn die Leute dann vielleicht nur noch Privatinfluencer einkaufen würden, wäre das zu bevorzugen? Weiß ich nicht.
Ich fand es jetzt in unserem Gespräch schon spannend, halt zu merken, dass es einerseits beim Viralgehen, dass es so Zufälle sein können, auch so Nadel im Heuhaufen, aber dass es schon auch was mit Geld zu tun hat und dass Personen, die viel Geld haben, können sich im Internet, also so reinkaufen in die
definitiv
Kanäle, und das, finde ich, macht dann halt nicht so viel Sinn. Also bei diesen Zufällen bin ich irgendwie so, auch bei diesem, dass man, dass das die App guckt, wie lange schaut eine Person drauf, und wenn die Person lange drauf schaut, dann vielleicht auch bei den anderen. Aber wenn man das sich mit Geld kaufen kann, finde ich, trickst das ja eigentlich ein bisschen die Gesellschaft oder den öffentlichen Raum aus.
Ja. Die Temu-Werbung, die ich bekomme. Ich war noch nie auf Temu. Ich habe da noch nie irgendwas gekauft. Ich nehme an, dass der Grund, warum ich sozusagen diese Werbung bekomme, ist, weil die Zielgruppe von dieser Werbung unglaublich breit ist. Mit Absicht aufgestellt. Weil ich denke, dass dort Unsummen an Geld dahinter stecken. Und jetzt ist die Frage, wie können wir irgendwo einen fairen Wettbewerb gewährleisten, egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft, wenn wir Spieler haben, die so unfair spielen. Und ich glaube, das ist es wirklich. Sie spielen unfair, weil sie solche Unsummen Geld da reinstecken können, dass es nie zu einem fairen Wettbewerb kommen wird. Aber zurückzuführen wieder zu der ursprünglichen Frage, wie würden wir so einen Prozess regulieren? Jemals. Und
ich meine zum Beispiel bei so Wahlwerbung, es gab ja die Situation, dass irgendwie die AfD eine Parteispende bekommen hat und dann kam ein bisschen später raus, eigentlich kam es aus dem Ausland oder wurde übers Ausland wieder rein, und dass das dann halt illegal war. Und da gibt es ja sozusagen noch Gesetze, aber halt auf Social Media gibt es nicht so Gesetze.
Ja.
Und das, da würde ich denken, da muss man doch irgendwie nachjustieren, weil so Straßenplakate sind eigentlich viel softer als personalisierte Handywerbung. Also das ist ja noch weniger schlimm, als was man auf dem Handy eingespült bekommt. Aber ja,
ich schwere bin Frage.
Gespannt. Da ist auf jeden Fall so eine Ethikkommission.
Ja, richtig.
Ja. Und wäre eigentlich wärst du interessiert daran, an solchen Tischen mitzusetzen, oder findest du es eigentlich cool, in so einem wirtschaftlichen Konzern zu arbeiten?
Ich finde das cool, in so einem wirtschaftlichen Konzern zu arbeiten. Das hat viele Gründe. Ich glaube, einer der Hauptgründe für mich ist tatsächlich, dass ich den Markt spannend finde. Ich habe gerade über Wettbewerb geredet. Ich meine, der herrscht ja trotzdem, egal ob er fair ist oder nicht. Und ich finde diesen Wettbewerb super, super spannend, den zuzusehen und zu schauen, was für kreative Ideen die Leute haben, wie irgendwelche Strategien sich dann als richtig oder falsch herausstellen. Das ist für mich ein spannender Punkt. Und ich glaube, insofern wäre ich nicht so gut geeignet für so einen Tisch.
Verstehe. Danke. Jetzt würde ich sagen, sind wir so am Ende vom Gespräch angekommen. Danke, dass du dich drauf eingelassen hast. Wenn du noch hier irgendwie Informationen hast, wo du denkst, das fändest du gut, wenn das die ZuhörerInnen irgendwie noch über dich wissen, hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, deine Person nochmal in ein anderes Licht zu rücken.
Meine Person ein anderes Licht zu rücken. Das heißt, jetzt kommen wir sozusagen nochmal zurück zur Selbstdarstellung am Ende des Gespräches. Nein, ich glaube eigentlich, das, was mich am besten darstellt, sind meine Gedanken und Ideen über das Thema. Mhm. Und ich glaube, am liebsten wäre mir eigentlich ein Appell. Und ich glaube, der Appell ist, wir sollten nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie wir Social Media konsumieren. Das ist das Allergrößte, was ich sehe, ist, ich finde, Doomscrolling ist so ein toller Begriff. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das,
ich hab's gehört, aber ich habe mich nicht darüber
im englischsprachigen Bereich so ein bisschen. Das ist einfach nur, ist dieser Gedanke von dem Idiotischen durch Reels oder irgendwelchen anderen Shortformat-Content immer weiter zu scrollen. Genau.
Ich habe ein richtig tolles, so eine Maschine gesehen. Oh, das kann ich dir nachher zeigen. Es ist so eine Maschine und da ist wie so ein sich immer drehender
Daumen sozusagen,
Daumenersatz. Und das tut sozusagen, da ist ein Drucker und der druckt immer direkt aus. Und am Ende, halt nach ein paar Stunden, sieht man halt, wie viel Papier das ist.
Ja.
So in so einem, in so einer Breite von einem klassischen Hochkant-Handy. Also eigentlich wie so Kassenzettel, unendlicher Kassenzettel, der läuft. Und der Daumen, und der Daumen, und der Daumen.
Ja.
Krasses Bild.
Und ich denke mir, wir sollten diese Art von Verlauf nicht mit der Realität verwechseln, denn das tun viele Leute. Wir denken dann auf einmal, dass die Bubble die Realität der Welt ist. Das ist es nicht. Es ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt.
Und wenn du jetzt noch als Tipp aus deiner Lebenswelt, was würde, wenn man eben viel Zeit alleine am Handy verbringt, was würdest du empfehlen? Wie soll man rausgehen? Wo soll man hingehen? Fitnessstudio? Aber
ich finde nicht, dass jeder ins Fitnessstudio gehen muss. Mich nervt das schon im Januar, wenn das dann alle versuchen für 2 Wochen und dann ist es tierisch voll, wenn ich ganz ehrlich bin. In eigener Sache würde ich sagen, ich würde mir, glaube ich, das nächste Gewässer suchen, an dem man spazieren gehen kann. Würde das Handy zu Hause lassen, auch keine Kopfhörer mitnehmen, sondern einfach nur anhören, was dort für Geräusche herrschen.
Mhm. Okay. Und jetzt würde ich nochmal probieren, weil ich dachte, vielleicht wäre es gut am Anfang vom Gespräch, dass du dich nochmal vorstellst.
Ja.
Kannst du das nochmal machen?
Klar. Ja, hallo. Mein Name ist Gustav, ich bin 29 Jahre alt, ich arbeite mit Social Media, ich arbeite mit KI und freue mich, hier zu sein.
Und was war deine Ausbildung, also dein Werdegang? Welchen Hintergrund hast du?
Ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert, mit sozusagen einem starken Forschungshintergrund und bin davon dann immer sozusagen abgerutscht, möchte ich schon fast sagen, immer weiter in diesen technischen Bereich gerutscht. Und heutzutage bin ich Data Scientist, ist der offizielle Begriff für KI und LLMs. LLMs sind sozusagen ChatGPT und Co., Large Language Models, also Sprachmodelle.
Und hast du dir ganz bewusst dieses Arbeitsfeld ausgesucht oder bist du da reingerutscht?
Ich habe mir ganz bewusst ausgesucht, Data Scientist zu werden und durch sozusagen das Aufkommen von Large Language Models zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, hat sich da sehr viel ergeben, aber ich hatte vorher auch schon ein riesengroßes Interesse für Linguistik und das kam mir sozusagen an der Stelle zugute.
Okay, spannend. Da können wir ja jetzt reingehen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.